Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane. Im Zoom-Fenster über mir heute, eine ganz neue Anordnung in meinem Fenster, ist die Brenda. Hallo.
Hallo.
Und im Zoom-Fenster unter mir ist unser heutiger Gast, und zwar ist das heute der Gustl. Hi.
Servus.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Das hat jetzt wahnsinnig schnell geklappt, dass du zu uns gefunden hast. Ich glaube, ich habe dich letzte Woche Donnerstag angefragt. Heute ist Montag und wir sitzen da und nehmen auf. So gefällt uns das. Das ist Effizienz. Perfekt.
Ja, ich habe da die E-Mail gesehen und das hat sich irgendwie sympathisch angehört. Da dachte ich mir, da bin ich doch jetzt gleich dabei. Und ich mag das auch nicht, wenn ich Termine so ewig weit in der Zukunft habe. Deswegen dachte ich mir, komm, das machen wir jetzt sofort.
Perfekt. Also vielen, vielen Dank schon mal vorab, dass du hier bist. Ich stelle dich mal kurz vor, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Wie gesagt, dein Name ist Gustl, du bist aus Deutschland, aus Biburg. Das ist so auf der halben Strecke zwischen München und, ach, jetzt habe ich das zweite vergessen, Regensburg. Halbe Strecke zwischen München und Regensburg
Nee,
ungefähr.
das
Kommt
ist das
hin?
falsche
Nee?
Biburg. Es gibt
Oh,
leider
na
viele
toll.
Biburgs. Ja, na, also mein Biburg, das ist in der Nähe von Fürstenfeldbruck zwischen München und
Ah.
Augsburg.
Naja,
Ja.
andere Richtung. Okay.
Ist es nicht dort, wo die schlechtesten Autofahrer der Welt herkommen?
Ganz genau da.
Fürstenfeldbruck.
Ja, da.
Ah.
Und
Mein
einer
lokales
davon.
Knowledge
Genau,
angebracht.
ja. Richtig, genau.
Wir sprechen heute mit dir. Du bist nämlich jetzt momentan nicht in Biburg, sondern in Zypern. Du bist nämlich unterwegs nach Indien. Davor warst du arbeitstechnisch im HR- und Sales-Bereich. Und in einem Q&A hast du mal gesagt, du bist in einem brandneuen Mercedes-Dienstwagen herumgefahren. Den hast du eingetauscht gegen einen 50 Jahre alten Dudo. Das ist ein Mercedes-Wohnwagen. Und wieso du das gemacht hast, das erklärt jetzt die Brenda, weil da sind wir eigentlich schon im Thema drinnen.
Wir haben uns heute das Thema für dich überlegt. Weltreise im Wohnmobil. Wie weit kommt man in einem 50 Jahre alten Dudo? Im November 2023 bist du mit deinem 50 Jahre alten Mercedes Walpurga los, um nach Indien zu fahren und danach immer weiter. Im Moment bist du in Zypern und hast schon einiges an Kilometern zurückgelegt. Mit dabei hast du deine Instagram-Community. Mit ihnen teilst du neben den Einblicken in die Länder, die du bereits bereist hast, auch die Höhen und Tiefen, Probleme und die nicht so schönen Seiten des Lebens auf vier Rädern. Wir wollen heute mit dir darüber sprechen, wie es sich on the road lebt, wie du auf die Idee gekommen bist, wo man unbedingt mal hin sollte und natürlich, in wie vielen Sprachen du sagen kannst, wo ist bitte die nächste Werkstatt. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Bist du bereit?
Ja.
Hotel oder Zelt?
Zählt.
Reden oder zuhören?
Zuhören.
Welchen Ort wolltest du schon immer besuchen?
In den Himalaya.
Was ist der beste Geruch?
Schweinsbraten von der Oma.
Mit wem möchtest du auf einer einsamen Insel gestrandet sein?
Also wenn es sein muss, dann mit meinem besten Spätzle Lukas aus Freiburg.
Wenn du ein Warnschild hättest, was würde draufstehen?
Dieses Fahrzeug kann nicht schneller fahren.
Danke sagen möchte ich.
An euch für die Einladung zu diesem Podcast.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Aber ich trinke gar keinen Kaffee.
Dann würde ich sagen, nachdem die Questions so gut funktioniert haben, ich schieße mal gleich die erste große Milch- und Zuckerfrage hinterher, was natürlich blöd ist, wenn du keinen Kaffee trinkst, aber ich stelle die Frage ich ein bisschen um. Unsere erste große Milch- und Zuckerfrage lautet, was ist oder war der beste Kaffee, sonstiges Getränk, den du getrunken hast? Weil es geht ja auch eigentlich nicht ums Getränk, sondern wie man den getrunken hat, mit wem man den getrunken hat, wo man den getrunken hat.
Oh. Also ich würde sagen, so jetzt auf der Reise war das auf jeden Fall der Chai in der Türkei. Das kannte ich davor nur überhaupt nicht, aber das gehört da einfach dazu, egal wo man hinkommt, ob das jetzt ein Teppichgeschäft ist oder eben Werkstatt, wo ich ja oft nur war. Also bevor da irgendwas am Auto angeschaut wird, erst einmal hockst du jetzt her und trinkst dann Chai mit uns, ja. Und obwohl ich den gar nicht so lecker finde, verbinde ich da ganz tolle Erinnerungen und Emotionen so mit dieser Prozedur des Chai-Trinkens und in der Regel haben die kein Wort Englisch gesprochen und ich kein Wort Türkisch, aber irgendwie ist dann trotzdem gegangen. So, das war immer nett, ja.
Wollen wir jetzt mal so die ganze Geschichte aufrollen, was du so machst und so. Würde mich interessieren am Anfang, wenn du schon so vielen Ländern warst und so viel reist, gibt es eigentlich in jedem Land so eine Chai-Tradition? Lernt man das irgendwie kennen dann so in jedem Land, wie das anders ist, wie man sich einander annähert als Menschen?
Oh, puh. Also in so viele Länder war ich jetzt ja eigentlich noch gar nicht. Ja, also in der Türkei ist es mir sehr gut gelungen, mich darauf einzulassen. Und die Leute, die sind aber auch sehr offen. Also wenn du da, bin ja erst letztens wieder durchgefahren von Georgien eben nach Zypern, muss man durch die Türkei durch und ich war wieder baff. Also völlig wurscht, wo ich hinkommen bin, da ist jeder auf mich zugekommen und wollte dann wissen, was das für Fahrzeug ist und was ich hier mache und darf ich mal reinschauen und auch. Also ich war da richtiges Highlight, völlig wurscht, wo ich hinkommen bin. Und das macht es natürlich auch mir sehr einfach, auf die Leute zuzugehen, mit denen zu connecten. Das ist jetzt ja zum Beispiel in Georgien ein bisschen was anders. Also da sind die Leute eher so in sich, unter sich und da jetzt auf jemanden zuzugehen, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja, sowas wie so das Chai-Trinken habe ich da jetzt in Georgien auch nur nicht kennengelernt oder was Vergleichbares. Da muss man sich dann irgendwie was anderes überlegen.
Dann fangen wir am besten am Anfang deiner Reise an. Also 2023 bist du los. Ich glaube, Anfang 2023 hast du deinen Dido gekauft. Vielleicht fangen wir damit an. Was ist ein Dido für die Leute, die das nicht wissen?
Also ein Dido, das ist eine Mercedes-Baureihe und das sind leichte LKWs. Ja, gab so mit 3,5 bis 6,5 Tonnen Gesamtgewicht und im Prinzip ist das so der Vorgänger vom heutigen Vario, also einfach leichter LKW. Ja.
Und du hast gedacht, weil ich bin der größte Autofan der Welt, ich baue mir das jetzt um und da lebe ich jetzt. Oder wie fängt das an, dass man das irgendwie sich damit schlau macht, mit darüber schlau macht und dann sagt, und ich plane jetzt ein großes Projekt und reise jetzt einmal durch die Welt und so. Wie tut man das und warum macht man das?
Okay, dann fange ich mal von ganz von vorne an. Also ich bin vor, weiß gar nicht mehr, 3, 4 Jahren jetzt schon mittlerweile mit dem Studium fertig geworden und habe dann bei einer Firma in München angefangen, so bei so einem Traineeship, das hast du vorher schon angesprochen, das war so Sales- und HR-Bereich beim Personaldienstleister. Und irgendwie hat es dann sich auf einmal ganz furchtbar für mich angefühlt, dass ich jetzt jeden Tag da mit dem Auto in die Arbeit reinfahren muss und das hat dann so was Endgültiges gehabt. Also da habe ich gemeint, nee, also irgendwie muss jetzt nochmal was anderes passieren in meinem Leben. So, das ist jetzt zu langweilig, dass jetzt weiter nichts mehr kommt, so irgendwie, ja. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie, aber was könnte man da jetzt machen? Irgendwie, irgendwas muss man anders machen. Dann habe ich ein Jobangebot in Hannover gekriegt, also innerhalb derselben Firma, aber einfach andere Niederlassung. Dann habe ich mir gedacht, ja, das ist es, das mach's jetzt mal. Dann bin ich da nach Hannover gezogen. Jobmäßig war das ja ganz gut, aber ich selber bin da nicht so wirklich angekommen, habe da also nicht die richtigen Leute gefunden, gar keine Freunde und habe mich dann echt einsam gefühlt. Und dann habe ich eben weiter überlegt, ja. Also das mit Hannover war es jetzt auf jeden Fall auch nicht. Was ich dabei gelernt habe, ist, dass ich einfach sehr viel Zeit mit mir selber verbracht habe. Das habe ich davor gar nicht gehabt. Also ich bin so gut wie nie allein spazieren gegangen, so wie allein mal einen Ausflug gemacht, habe ich sowieso nie, mein ganzes Leben lang nie. Und da in Hannover habe ich das aber auf einmal müssen, ja, und habe das dann sehr zu schätzen und zu genießen gelernt. Und wo das dann auf einmal gegangen ist, bin ich eben draufgekommen, man könnte ja da allein ein bisschen rumreisen, ja. Und so ist dann so langsam wie mir die Idee entstanden, man könnte ja einfach mal sich einen Remote-Job, also irgendwas suchen, wie man sein Geld verdient von unterwegs aus und dann rumreisen. Ja, also das war so die erste Idee. Dann bin ich da so auf das Konzept des digitalen Nomaden gestoßen. Also das mache ich ja früh, dass die einfach im Winter irgendwo hinfliegen, nach Sardinien, was sie Portugal und da irgendwelche Coworking Spaces rumsitzen. Und die Idee mit dem Wohnmobil, die ist dann später nur dazu gekommen. Also bin schon als kleines Kind immer ganz gerne mit dem Opa, mit dem sein Wohnmobil umeinander gefahren. Das war schon immer ein ganz tolles Highlight für mich als Kind. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja perfekt. Also da habe ich immer mein Büro dabei und meine Wohnung und alles. Und sobald es mir irgendwo nicht mehr gefällt, fahre ich woanders hin. Das war dann für mich irgendwie so, das hat sich dann stimmig und richtig angefühlt, dachte ich mir, das mache ich jetzt. So, zum Dido noch. Also die Idee war schon da, dass ich das irgendwie so machen will. Und ich war dann im Sommer 2023 auf so einem Goa-Hippie-Festival da in Ungarn, beim Ozora-Festival. Und da sind halt auch überall diese Didos rumgestanden. Also das ist so bei Hippies eine gern genutzte Busbasis. Und ich habe das davor jetzt auch nicht so kennt, aber ich habe mir dann da mal einen angeschaut, weil direkt neben uns, da war ein Freiburger Bus und der hat das ehemalige Feuerwehrauto von meinem Nachbardorf gehabt und den zum Bus umbaut. Und da war ich natürlich gleich ganz interessiert und alles. Und das war eben auch so ein Düdo. Und da ist dann für mich die Idee entstanden. Oder habe ich das erste Mal damit Kontakt gehabt? Ich habe mir natürlich schon überlegt, welches Fahrzeug ist denn sinnvoll für so eine Reise? Also wo möchte ich überall hinfahren? Da war gleich schon klar, da geht es in so Länder wie vielleicht Iran, Afghanistan und noch weiter weg. Also ich brauche irgendwas, was sehr einfache Technik hat, was sehr robust ist und was irgendwie auch einen Motor hat, was einmal einen schlechten Sprit vertrocknet. Ja? Und diese Düdos, die haben folgende Vorteile. Die haben erstens einmal ein sehr starkes Fahrwerk, dadurch, dass sehr leichte LKWs sind. Also stärkere Achs und Federn wie jetzt ein Auto. Dann, dadurch, dass sie alt sind, sind die Motoren auch sehr einfach gehalten. Also die kämen gut mit ein bisschen am schlechteren Sprit zurecht. Und auch weil sie so alt sind, haben die sehr viel Bodenfreiheit. Also das kommt so vom Fahrzeugtyp schon sehr nah an so einen Allradsprinter oder sowas ran. Nur, dass halt kein Allrad hat. Aber dafür sind sie auch sehr günstig. Also ich habe meinen Bus für 7.600 € eingekauft. Ja. Und so Allradfahrzeuge, die gingen so ab 40, 50.000 Euro los. Also es hat ja irgendwie auch in mein Budget reinpassen müssen.
Ich kenne das noch aus Bosnien, weil ich da viele Freunde habe und da fangen ganz viele Einser-Golfs noch herum. Und das ist deswegen, und die sind mittlerweile teurer als neuere Golfs, deswegen, weil irgendwie jeder gelernt hat, das zu reparieren. Und weil die halt auch so einfach sind, dass in jedem Dorf gibt es halt vier Leute, die das irgendwie zusammenbasteln können und die halt wissen, wenn der Sprit aus ist, was man tut und die halt da herumschrauben können. Ist es beim Düdo auch so, dass es relativ einfach ist zu behandeln?
Ja, schon, allerdings, also das Fahrzeug kennt halt meistens keiner. Also ob es jetzt wirklich so die optimale Wahl war, weiß ich nicht, weil die Ersatzteilversorgung ist halt nicht mehr so super. Man kriegt also auch bei Mercedes-Händlern nicht mehr alle Ersatzteile dafür. Da muss man auch mal sehr kreativ werden. Und also jetzt gerade in der Türkei und in Georgien, wo ich ja jetzt das letzte Dreivierteljahr unterwegs war, oder fast ein Jahr jetzt schon in diesen zwei Ländern, da kennt man die Fahrzeuge halt gar nicht. Ja, also das heißt, wenn ich in der Werkstatt fahre, dann muss ich da auf jeden Fall meine eigenen Ersatzteile mitbringen und denen dann auch schon ziemlich genau sagen, was sie jetzt bitte wie machen sollen. Aber dann klappt es, ja.
Und ab wann hast du dann dir gedacht, du nimmst das Ganze quasi auf Social Media, auf Instagram mit und schaust einfach, was passiert? Wieso hast du den Weg gewählt? Warum hast du nicht gesagt, so, machst du einfach für dich und behaltest es für dich?
Ja, also da bin ich so ein bisschen neigrutscht. Also ich habe ja erst in Hannover gelebt und bevor ich da wirklich gesagt habe, ich mache das mit der Weltreise, möchte alleine rumreisen, habe ich für mich nur mal so eine kleine Probereise gemacht. Ich habe nämlich nur ein bisschen einen Resturlaub gehabt und habe dann da eben in meinen nagelneuen Mercedes-Dienstwagen, den du vorher schon erwähnt hast, einfach hinten eine Matratze reingeschmissen und bin dann in einer Woche da nach Estland, Lettland, Litauen aufgefahren von Hannover aus und habe da einmal so eine Tour durchs Baltikum gemacht. So einfach als Test für mich. Wie fühlt sich das an, da allein zu reisen? Ja? Und da habe ich eigentlich aus Spaß eher so auf meinem privaten Instagram und auf Snapchat damals so do, als wäre ich ein Influencer und das so ein bisschen überspitzt, gerade so Influencer-Floskel halt benutzt. Und das war so ein bisschen eine Parodie eigentlich eher. Ja? Und jetzt ist das aber bei meinen Freunden so gut angekommen und die fanden das so lustig und ich habe also ein wirklich immenses Feedback gekriegt. Also auch, wo ich wieder heimgekommen bin, da haben mich so viele Leute angesprochen, teilweise Leute, mit denen ich schon ewig nichts mehr zum Tor gehabt habe, haben da gesagt, oh, das war so lustig und ich habe ganze Zeit geschaut, wann wieder was kommt und das war so spannend und geil und du wärst der geborene Influencer, mach das öffentlich und so. Und so bin ich dann da erst draufgekommen, weil eigentlich so von Social Media und Influencer habe ich lange Zeit gar nichts gehalten, das war so gar nicht meine Welt. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich das auch auf meine eigene Art und Weise machen kann. Und so hat sich das dann ergeben, mehr oder weniger.
Das Ziel derzeit ist, nach Indien zu kommen. Sehe ich das richtig?
Ja, das nächste Etappenziel auf jeden Fall, genau.
Und ich meine, es sind schon ein paar Länder dabei, wo das jetzt mit dem Reisen nicht ganz so einfach ist, glaube ich.
Ja, das wird schwierig, also keine Frage. Bisher war das alles nur easy, ja. Also da so Länder wie Türkei, Georgien, da kann man wirklich jeder nur mit dem Auto, mit dem Wohnmobil hinfahren, da gibt es keine Schwierigkeiten. Aber so ab Georgien muss man sie dann, wird es dann spannend, sagen wir so. Ich kann nämlich entweder durch Russland durchfahren, da brauche ich ein Visum. Das ist jetzt gerade momentan gar nicht so leicht zu bekommen. Da muss ich mal schauen, vielleicht kriege ich es in Armenien. Alternativ, ich fahre durch den Iran durch, ist aber auch nicht so easy. Jetzt habe ich gerade vorher mit einem anderen Reisenden auf Instagram geschrieben, der hat gemeint, er steht jetzt gerade an der Grenze von Afghanistan zu Pakistan und die ist geschlossen, weil die sich da irgendwie gerade bekriegen an der Grenze. Und das ist auch eine Grenze, wo ich eigentlich unbedingt durch müsste. Also wie ich da nach Indien komme und über welche Länder, das, ja, das muss ich dann irgendwie nochmal schauen, was jetzt gerade geht und was nicht. Aber ja, ich mache es ja nicht, weil es einfach ist, sondern es soll ja ein Abenteuer sein.
Wie weit planst du im Voraus?
Ja, also wo ich losgefahren bin, habe ich einen sehr detaillierten Plan gehabt, wann ich wo bin und 6 Wochen in dem Land und dann muss ich da sein. Und ich wollte ja jetzt ja schon längst in Indien sein, den Winter. Aber ich habe schnell gemerkt, oh Gott, das ist ja ein viel zu hohes Reisetempo. Und gerade weil ich halt auch kein Erspartes habe, sondern bin ja eigentlich mit nur ein paar tausend Euro Schulden losgefahren, mehr oder weniger, weil da der Bus so viel gefressen hat. Habe dann aber gemerkt, nee, also das geht nicht. Also ich kann nicht da durchhetzen und gleichzeitig sau viel arbeiten und macht mir keinen Spaß mehr. Dann habe ich alle Planungen über Bord geworfen und habe mir selber gesagt, ich will eigentlich bloß nur 3 Monate im Voraus planen, maximal weiter nicht. Und das hat sich dann viel besser und schöner angefühlt. War sofort ein ganz anderer Vibe auf der Reise. Allerdings hat es jetzt auch diese nur 3 Monate Vorausplanung dazu geführt, dass ich im Herbst in Georgien gelandet bin und dann jetzt da im Prinzip da den Winter festgesteckt bin und nicht hab weiterfahren können. Also das ist jetzt auch noch nicht so ganz das Wahre. Ich glaube, so eine grobe Planung, die sollte man schon so halbes bis ganzes Jahr im Voraus machen, wenn man sowas vorhat. Weil manche Länder wie zum Beispiel Pakistan, Indien, die haben ja auch sowas wie eine Regenzeit und so weiter. Also nicht immer ist es da geil, wenn man da ist und das muss man schon wissen, grob.
Also wenn du jetzt du sagst, du warst in Georgien, jetzt in der Türkei, jetzt bist du in Zypern, wie verbringst du deine Zeit? Also du arbeitest jetzt, hast du gesagt, aber wie lässt du dich auch durch dieses Land treiben? Also lernst du Leute kennen oder schaust du mal auf Instagram oder wie lebst du den Tag und die nächsten Tage, Wochen, wie und so weiter?
Sehr unterschiedlich. Es kommt auf die Phase der Reise an. Also jetzt gerade ist für mich einfach sehr viel Arbeiten angesagt, weil ich habe lange Zeit noch so als Freelancer gearbeitet für eine Firma in Deutschland. Und jetzt gerade schließe ich aber da die Projekte ab und wage jetzt sozusagen den Absprung ins Vollzeit-Content-Creator-Dasein. Da gibt es aber einfach nur sehr viel zu tun. Da bleibt für mich jetzt gerade kaum Zeit, irgendwas anzuschauen. Also ich habe von Zypern wirklich so gut wie nichts gesehen bisher. Bin jetzt, glaube ich, 5 Wochen hier. Bin bloß hergekommen, weil ich hier ein Umfeld hatte, wo ich geglaubt habe, dass ich da produktiv sein kann. Freunde haben mich auch eingeladen und dafür hätte ich eigentlich auch in Tiflis bleiben können, in Georgien, aber mir ist das so schlecht gegangen, mental und psychisch. Also ich bin total vereinsamt, habe aber irgendwie nicht die richtigen Leute gefunden. Also ich war da wirklich, das war schon sehr nahe einer Depression. Ja, das war der einzige Grund, warum ich nach Zypern gefahren bin, der Einladung meiner Freunde da gefolgt bin. Im Sommer habe ich es da deutlich gemütlicher angehen lassen. Also da habe ich wirklich nur so das Minimum gearbeitet und einfach viel genossen und mich viel treiben lassen einfach. Ja, also einfach mal irgendwo hingefahren und vielleicht quatscht mich jemand an, vielleicht auch nicht. Und ja, jetzt hast du gesagt Instagram, TikTok, ja, eben das. Also dafür ist Social Media recht gut, um zu sehen, was gibt's denn hier überhaupt. Also der Algorithmus, der weiß dann schon, der mag, wenn ich da so lokale Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten vorgeschlagen kriege. Immer mal wieder passiert es auch, dass Follower von mir sagen, hey, ich bin auch gerade da, lass doch mal treffen, dann macht man mit denen was oder reist auch mal ein Stück gemeinsam, auch das ist schon vorgekommen. Ich habe jetzt da keine Regeln oder irgendwas, sondern ich lebe da wirklich größtenteils vor mich hin.
Du schon die Zeit in Georgien angesprochen, wo du gesagt hast, das war schon Richtung Depression. Wie ist das, wenn man weiß, okay, ich kann jetzt nicht einfach, keine Ahnung, zu den Eltern nach Hause, Geschwistern, was auch immer, Freunden, sondern du weißt einfach, du musst damit jetzt alleine klarkommen. Zweifelt man da eher an sich oder ist das so eine Herausforderung an sich selbst?
Also Zweifel nicht. Also ich habe jetzt da wenig Zeit oder wenig Überlegungen so in Richtung Selbstmitleid gehabt oder sowas. Es war halt für mich schwierig. Also ich habe mir ja selber ein Ziel gesetzt. Also ich möchte jetzt das und das erreichen. Ich will das und das, die und die To-Dos erledigen. Und das hat halt aber hinten und vorne geklappt. Ja, also ich habe mir halt theoretisch gedacht, super, da bin ich nicht abgelenkt, da stelle ich mich hin und arbeite einfach von früh bis spät. So, dass ich dafür aber auch so ein Mindestmaß an Zufriedenheit brauche, ja, also dass so die wenigsten Grundbedürfnisse irgendwie befriedigt sein müssen, dass man da gescheit arbeiten kann. Das habe ich da nicht so ganz mit eingeplant und das war dann am Ende einfach die Schwierigkeit für mich. Ich habe dann schon versucht, irgendwie Leute kennenzulernen und so, Aber das hat dann auch recht viel Zeit und Energie in Anspruch genommen, die dann wiederum nicht da war, um was zu arbeiten. Also das hat alles irgendwie gar nicht geklappt. Gegen Ende war ich dann echt ein bisschen verzweifelt. Ich habe echt gedacht, was mache ich denn jetzt? Also ich war schon kurz davor, dass ich wieder zurück nach Griechenland fahre, weil ich wusste, da ist ein schöner Ort, wo es mir gut gehen wird. Aber das wären halt 2700 Kilometer gewesen, in die falsche Richtung. Ja, also das war es dann auch nicht. Und deswegen war ich eben sehr froh, wo mich dann da mein Spätzle aus Zypern angerufen hat. Dem habe ich dann so ein bisschen mein Herz ausgeschüttet. Dann hat er gesagt, ja, mein Bub, wenn es dir das so schlecht geht, dann komm doch zu uns. Und da habe ich auch keine Sekunde überlegt. Da wusste ich, ja, genau darauf habe ich gewartet. Das ist es, das machst du jetzt einfach. Und da habe ich auch gar nicht mehr länger, also noch am selben Abend habe ich alles vorbereitet und bin rucki-zucki dann untergefahren.
Du hast ja vorher schon erzählt, dass du wieder nach Hannover gegangen bist, dass du so einsam warst. Und jetzt machst du da alleine die Reise und bist schon lange unterwegs. Gibt es für dich noch immer Einsamkeit? Und wie gehst du damit um jetzt im Vergleich zu Hannover? Und was hast du schon über dich gelernt, wie du einfach mit solchen Themen umgehst?
Es gibt immer noch Phasen der Einsamkeit, die waren das, was ich jetzt gerade erzählt habe mit Tiflis. Das ist ja noch nicht so lange her, gerade mal ein paar Wochen, ne? Oder jetzt, ja, 1,5 Monate oder so. Es war von Anfang an der Reise so, dass ich also Phasen von extremer Euphorie gehabt habe, wo da alles neu ist und dann bist du da in der geilsten Natur und man spürt so richtig die Freiheit und Unabhängigkeit von allem. Also das hat mir extrem viel gegeben am Anfang, aber dann immer wieder hat auch die Einsamkeit reingekickt. Also gleich so, dass ich tagelang nur im Bett gelegen bin und da irgendwie Serien angeschaut habe oder so, mich damit irgendeinem Fastfood-Scheiß vollgefressen. Also was ich davor so eigentlich auch noch nicht gekannt habe. Also so diese extremen Hochs und extremen Tiefs, die gibt's immer noch. Also auch bis heute, jetzt gerade vorletzte Woche, war es auch wieder so, dass ich irgendwie ein richtiges Motivationsloch gehabt habe und ich merke es aber mittlerweile schneller. Ja, und es kann verschiedene Ursachen haben. Oft ist es Einsamkeit. Da hilft es dann gerne mal, dass man einfach den Ort wechselt. Also das hat bei mir fast immer geholfen, wenn ich merke, das passt jetzt hier einfach nicht. Dann, auch wenn man was zu tun hat, wurscht, einfach Zeug zusammenpacken und mal woanders hinfahren. Also allein so durch diesen Aufbruch und den Tapetenwechsel, das macht bei mir schon früh mental aus. Wenn es geht, natürlich irgendwie Leute kennenlernen oder mit Freunde, Familie telefonieren, das kann viel helfen. Ja, ansonsten natürlich hinausgehen. Aber es ist auch keine Garantie. Also das sind alles nur Sachen, die man machen kann. Kann sein, dass man das alles macht und trotzdem hat man Durchhänger und denkt sich, ja, fuck, was ist das hier wirklich das Richtige mit der Reise? So, das muss man dann halt einfach aushalten. Also für mich war das Schlimme lange Zeit, dass ich da im Bett lieg und bin so Depri und mache jetzt nichts Produktives, mache keine Videos, arbeite nichts, obwohl ich mir das ja selber vorgenommen habe. Jetzt bin ich mittlerweile dazu übergegangen, dass ich mir das einfach erlaube, dass ich akzeptiere, gut, das wird halt jetzt gerade nicht besser, legen wir uns halt ins Bett und schlafen. Vielleicht ist morgen besser. Ja. So, mit der Strategie käme ich jetzt deutlich besser zurecht und diese Down-Phasen, diese Depri-Phasen, die werden dadurch auch sehr viel kürzer. Aber ist nur Optimierungspotenzial vorhanden. Also, wie man das genau löst, habe ich auch noch nicht rausgefunden.
Wenn du jetzt generell auf dein Leben in Deutschland zurückschaust, ist das so, als wärst du ein komplett anderer Mensch? Oder kannst du dir vorstellen, dass das irgendwann wieder dein Leben wird?
Ehrlich gesagt, nicht. Also, ich kann mir momentan kaum vorstellen, wieder in eine Wohnung einzuziehen. Also, so dieses Vagabundenleben, sage ich jetzt einmal, so dieses Leben da im Wohnmobil, wo man immer seine Wohnung dabei hat, das hat so viele Vorteile für mich. Das würde ich auf jeden Fall auch in Deutschland übernehmen, so dieses Modell. Ich kann mir auch schwer vorstellen, wieder in so einen Job zu gehen, in so ein Angestelltenverhältnis. Also auch wenn meine Karriere als Reiseinfluencer irgendwann mal beendet ist, vielleicht mit Ende der Reise, könnte das ja sein, dann möchte ich auch auf jeden Fall irgendwas Selbstständiges machen. Das habe ich für mich gemerkt. Also das gibt mir so viel mehr. Das da die gar nicht mehr backe. Ja, und auch so hat sich einfach viel verändert. Also ich habe jetzt letztens irgendwie wieder so ein paar, also wir haben da so eine Gruppe von unserem Dorf, wo die Leute da immer so einen Faschingswagen haben. Ja, und da wird halt immer so richtig fett Party gemacht und hier gesoffen und Gott lustig ist. Und das war für mich das höchste der Gefühle früher, da auf diesem Faschingswagen mitzufahren und da richtig geil zu feiern. Und jetzt habe ich da letztens diese Videos gesehen, habe ich gedacht, so, oh Gott, also da kriege ich jetzt richtig Angst, wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt da mitfahren. Also ich hätte, also so von meiner jetzigen Sicht aus könnte man das gar nicht vorstellen, da bei diesem Faschingsumzug mitzumachen. Also, habe ich mir dann auch in dem Moment nicht so genau erklären können, was mich jetzt da so abschreckt, aber das war also unvorstellbar für mich in dem Moment.
Mal die zweite große mit Milch und Zucker Frage und die ist, was kann man von dir lernen? Und ich finde es immer besonders super, wenn wir diese Frage jemandem stellen können, weil dann können wir immer sagen, was wir glauben, was man von dir lernen kann. Und wenn man dir jetzt zuhört, und wir kennen uns ja doch schon 30 Minuten jetzt, glaube ich, dass man von dir auf jeden Fall Offenheit für Neues lernen kann und sich selber irgendwie reflektieren, wie es einem geht und was man braucht, dass einem besser geht. Es wäre die Frage, was glaubst du, was man von dir lernen kann?
Ja, also das, was ich jetzt vorher angesprochen habe, so wie kommt man aus diesen Depri-Phasen raus, ich würde das auch gern noch mehr auf Social Media transportieren. Ich glaube, das hat man bisher nicht so gesehen, weil wenn es mir wirklich schlecht geht, ich filme einfach nichts, lade nichts mehr hoch. So, also ich bemühe mich aber trotzdem, da sehr authentisch zu sein. Also ich möchte ja wirklich so alle Facetten zeigen. Ich glaube, was man von mir schon gut lernen kann, ist, dass wenn man Lust auf was hat, einfach machen, auch wenn man gar keine Ahnung hat. Ja, ich bin ja auch mit einem schlecht gewarteten Fahrzeug im Prinzip mit nur wenig Geld losgefahren. Und also ich bin da schon echt in viele Fettnäpfchen reingetreten. Und also ich zeige mich da auch in aller Ahnungslosigkeit und Naivität. Aber wenn irgendwas am Wohnmobil kaputt ist, auch wenn ich keine Ahnung habe, was das ist, ich fange halt einfach an. Und dann stelle ich ein paar Fragen, so die Community hilft mir dann. Also irgendwie habe ich mich noch aus jeder Scheißsituation befreien können. Das ist, wenn ich null Ahnung davor habe. Und das ist das, was ich auch so ein bisschen nach außen hin vermitteln möchte. Also, wenn ihr Lust auf was habt, einfach starten. Und wenn jemand sagt, oh, du brauchst voll viel Ahnung und einen Oldtimer zu fahren, stimmt nicht. Musst dich nur mit Menschen unterhalten können.
Das ist auch das, warum ich mir dann gedacht habe, eigentlich würde ich gerne zu uns in den Podcast einladen, weil, also kann jetzt nicht sagen von mir, dass ich mich so super arg für Oldtimer und wie man sie repariert interessiere, aber ich schaue trotzdem bei deinen Insta-Stories zu, weil ich es einfach wahnsinnig authentisch finde, weil du probierst dann halt einfach von Hundertstel ins Tausendste, dann war das diese Einspritzpumpe, die kaputt war, also das ist halt immer eine Story, also dann bleibt man so richtig dran hängen, so, wie geht's jetzt aus? Weil es ist dann halt nicht, es ist keine Netflix-Serie, wo du weißt, ah, das geht sicher gut aus, sondern es ist halt immer so ein bisschen dabei, so, oje, geht das jetzt wirklich gut und kann er jetzt weiterfahren?
Ja, also da mit der Einspritzpumpe, da sprichst du was an. Da habe ich ja auch einfach keine Idee gehabt und gar keinen Anhaltspunkt. Ja, also da bin ich auch fast schon selber verzweifelt. Aber ich dachte mir, irgendwas musst du jetzt ausprobieren. Also ich habe ja dann wirklich probiert, die mit so einem Kondom zu reparieren. Hab da so mit diese Pumpe so ein Kondom drüber und mit so einem Kabelbinder befestigt, in der Hoffnung, dass das die irgendwie abdichtet. Also jetzt im Nachhinein absolut hohl, ja. Aber dadurch bin ich weitergekommen, ja. Also egal, was man macht, wenn man irgendwie so eine Aufgabe vor sich hat. Also du allein schon zu wissen, okay, das ist es nicht. Und ich habe da bei dem Versuch, das mit dem Kondom abzudichten, auch ein besseres Verständnis davon gekriegt, wie genau diese Handpumpe da funktioniert und wo die überhaupt undicht werden kann. Ja, und so bin ich dann weitergekommen.
Wenn du, bevor du wegfahren bist, so angeschaut hast, was andere Leute machen und dieses Vanlife, das irgendwie alles so cool ausschaut und so total positiv ist und man ist am Strand, alles ist easy. Was würdest du sagen, sind die Dinge, die sich für dich bewahrheitet haben, wie die Reise wirklich ist? Und was sind Dinge, die nicht so sind, wie du sie erwartet hast?
Oh, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir so gut wie keinen Vanlife-Content vor der Reise reingezogen. Das war irgendwie gar nicht so mein Ding. Also gerade wie du schon sagst, so dieses Inszenierte da, so schön am Sonnenaufgang mit der Tasse Kaffee in der Hand. Also das fand ich immer schon sehr unauthentisch und ich dachte halt, es gibt nur das auf Instagram und so. Deswegen habe ich mir sowas nie angeschaut. Mittlerweile weiß ich, es gibt schon noch andere Vanlife-Kanäle, die da so einen ähnlichen Ansatz haben wie ich. Mit denen bin ich auch ganz gut vernetzt jetzt. Also was auf jeden Fall so ist, wie ich es mir erhofft habe, das ist die Freiheit, die Unabhängigkeit. Ja, also das ist sogar noch stärker und extremer das Gefühl, wie ich mir das überhaupt so habe vorstellen können, so bevor ich losgefahren bin. Ist auch der Grund, warum es für mich gerade sehr schwer vorstellbar ist, da wieder zurückzugehen, weil das würde ich mich wieder so ein bisschen in diese Gefangenschaft begeben, mehr oder weniger. Ja, was ich nicht geahnt habe, ist, wie herausfordernd es doch ist, die ganze Zeit allein zu sein. Also so diese Depri-Phasen, die wir jetzt vorher schon angesprochen haben, die habe ich nicht kommen sehen, also zumindest nicht in dieser Intensität und Häufigkeit auch. Was ich auch nicht habe kommen sehen, ist, dass wirklich so viel kaputt geht an der Karre. Also ich bin ja wirklich ständig am Reparieren. Ich dachte mir so, gelegentlich ist vielleicht einmal was kaputt, okay, aber das ist ja schon hart bei dem Gefährt hier. Also, gut, das habe ich jetzt aber nur selten im Stich gelassen, aber trotzdem, also die Häufigkeit, wie oft da Hand angelegt werden muss, das ist schon wild. Auch das Arbeiten von unterwegs, so das funktioniert wirklich gut. Ich würde sagen, insgesamt funktioniert es fast sogar besser, als ich gedacht hätte. Ja.
Wir haben vor einiger Zeit schon mal mit einer Freundin von mir einen Podcast aufgenommen, die auch mit ihrem Wohnmobil sehr viel unterwegs ist und auch dann ihre Wohnung aufgegeben hat und einfach monatelang so Italien und Spanien und alles Mögliche bereist hat. Und sie hat gesagt, was ihr am Anfang so ein bisschen schwieriger vorgekommen ist, als es ich gedacht habe, war wirklich dieses Stellplatz finden. Also einen Ort finden, wo du sagst, okay, da kann ich jetzt bleiben und das ist auch okay. Und sie hat gesagt, die ist dann teilweise so gegangen, da war sie dann schon im Bett gelegen und hat sich aber gedacht, so nein, irgendwie, da kann sie jetzt nicht schlafen, ist nochmal aufgestanden und ein Stückchen weitergefahren und dann 10 Minuten weiter ist es ihr dann besser gegangen mit dem Stellplatz. Hast du das auch so erlebt oder war das bei dir anders?
Sehr selten. Also es stimmt schon, oft kommt man zu einem Stellplatz an, der irgendwie so oder wegen so einer App oder online ganz gut ausgeschaut hat. Und dann ist der irgendwie doch nicht so toll. Dann sucht man sich halt einen nächsten. Aber dass ich mich jetzt wirklich unwohl oder unsicher gefühlt habe, habe ich so gut wie nicht erlebt. Also muss man jetzt auch sagen, die Länder, wo ich hauptsächlich unterwegs war, waren Griechenland, Türkei und Georgien. Alles Länder mit einer wirklich sehr niedrigen Kriminalität. Zumindest gegenüber so Wohnmobilen und Reisenden. Das ist ja leider in Frankreich, Spanien und Portugal so in der Ecke ganz was anderes. Also da musst du ja wirklich Angst haben, dass da ständig eingebrochen wird. Ich bin aber ganz bewusst in Regionen gefahren, wo man einfach safe stehen kann. Also ich stehe jetzt auch mitten in der Pampa auf so einer Wiese, Mutterseelen allein, könnte mich nicht sicherer fühlen. Ja.
Du hast ja schon gesagt, also bis jetzt hast du immer so 3 Monate im Voraus geplant. Was ist so dein Plan für die nächste Zeit?
Ja, das kann ich da ganz genau sagen. Also jetzt habe ich nur ja, gute 1,5 Wochen, dann kommt mich meine Family besuchen, also meine 2 Brüder und meine Mama, die kommen hergeflogen und mit denen habe ich dann 1 Woche gemeinsam in Urlaub. Also die haben so Airbnb genommen und tagsüber werden wir dann so mit meinem Wohnmobil ein bisschen rumfahren und halt Tagesausflüge machen. Und sobald die weg sind, werde ich dann hier auch relativ schnell mein Zeug zusammenpacken und mich um ein Russlandvisum kümmern. Also ich werde wahrscheinlich nach Armenien fahren, weil ich da hoffe, das Russlandvisum schnell und einfach zu bekommen. Allerdings kann sich der Plan auch nochmal ändern. Auf jeden Fall, ich möchte dann wirklich schnell los und schnell schauen, dass sie Richtung Zentralasien kommen. Ob es jetzt wirklich Russland, Kasachstan oder vielleicht doch irgendwie Iran, Turkmenistan wird oder so, entscheidet sich noch in den nächsten Wochen.
Und das hängt dann davon ab, ob du halt das Visa kriegst oder nicht.
Genau, das kommt darauf an, ob ich das Visum kriege oder nicht. Das kommt auch ein bisschen darauf an, wie ich mich jetzt da nur mit anderen zusammentun kann. Also ich bin da im Gespräch mit mehreren, die ähnliche Routen vorhaben und für mich ist das jetzt komplett neu, also so Visum beantragen und so habe ich noch nie gemacht und den ganzen Papierkram. Und da ist einfach nicht verkehrt, wenn man sich mal mit anderen zusammentut und den Prozess gemeinsam macht und da vielleicht auch im Konvoi durchfährt. Also gerade durch Russland zum Beispiel oder auch Iran ist es einfach ein bisschen sicherer, wenn man da so als Touristenkonvoi durchfahrt, als wie ganz allein. Und da müssen wir jetzt mal schauen, wer da welche Pläne hat und wann jetzt wer da ist und wer wie fährt. Ich bin da recht flexibel.
Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, so unterwegs Visum beantragen. Also wie wir nach Kalifornien ausgewandert sind, dieser ganze Visumsprozess, also da waren wir in Österreich und hatten jemanden, der uns da wahnsinnig gut unterstützt hat, anwalttechnisch. Und ich habe da schon die Krise bekommen. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich das alleine irgendwo machen müsste, das ist schon, also dass man überhaupt herausfindet, was braucht man da. Stresst dich sowas, dass du sagst, oh, wo kriege ich das jetzt alles her? Oder ist das was, was eh so easy geht und sagt, ja, okay. Punkt A, B, C, D muss jetzt erledigt werden.
Ja, nachdem du das jetzt gesagt hast, stresst mich etwas mehr. Also
Entschuldigung.
ich hab's ja noch nie gemacht.
Sorry.
Na, Spaß. Also ich habe mich natürlich schon mit vielen unterhalten. Also deswegen weiß ich ja zum Beispiel auch, Russlandvisum bekommt man in Georgien über so eine Agentur, dauert aber lang und ist teuer. In Jerewan bei der russischen Botschaft, Jerewan ist die Hauptstadt von Armenien, bekommt man es wohl relativ kurzfristig innerhalb von wenigen Tagen und auch deutlich günstiger. Das haben mir so andere erzählt. Was sie jetzt da machen muss und so weiter, weiß ich auch nicht. Also mein Vorgehen wäre jetzt, ich hätte mal die russische Botschaft angeschrieben da in Jerewan, hätte gesagt, hey, ich würde jetzt dann demnächst mal vorbeikommen und hätte gerne ein russisches Transitvisum. Was braucht's denn da alles dafür? Dann hoffe ich, dass ich da Antwort auf die Mail kriege. Wenn nicht, wäre ich da halt einfach mal reinspaziert in der Botschaft und hätte gesagt, so, da bin ich. Also mehr als wieder nachschmeißen kann es mir ja nicht, ne?
Gibt es so Gegenden, wo du jetzt schon weißt, dass du da nicht hinfahren kannst, weil es einfach gefährlich ist oder auch unmöglich ist, jetzt Sicherheitslage, aber auch geografisch? Und ändert sich das je nachdem, wo du bist? Weil jetzt in so Ländern wie Türkei, Georgien, die haben ja schon spezielle Meinungen über ihre Nachbarstaaten auch, dass die wahrscheinlich sagen, also nach Armenien fährt man sicher nicht von der Türkei oder wie auch immer. Ja? Also wie machst du das mit lokal, mit wie du zur nächsten Station kommst und lass dich beeindrucken von lokalen Hinweisen.
Nee, gar nicht. Also was jetzt die Georgier über Armenien oder die Türkei sagen, das ist mir total wurscht. Wovon ich mich da schon eher beeindrucken lasse, ist, wenn ich halt so andere Overlander treffe, die dann sagen, oh, wir kommen ja gerade von da und daher, an der Grenze war Horror, Also da gibt es ja schon wilde Geschichten, wo man da irgendwie 24 Stunden festgehalten wird oder so, oder eben woanders sehr gute Erfahrungen gemacht habe, jetzt eben russische Botschaft in Jerewan zum Beispiel. Und so entscheide ich halt so, wo ich hinfahre, was meine Route ist. Ja, auch wenn man in Iran reinfährt, so die Türkei-Iran-Grenze, die soll wohl auch ganz furchtbar sein, gerade für Touristen. Von Armenien nach in Iran rein geht es aber wohl recht gut. Also würde ich eher die Route dann wählen. Und das sind alles Infos, die ich einfach im Gespräch mit anderen Reisenden mir so zusammengeglaubt habe und habe da so ein Notizbuch, da schreibe ich alles rein und so entscheide ich das dann.
Was waren auf der bisherigen Reise oder sagen wir jetzt in den letzten Monaten, im letzten Jahr, so Eindrücke von Landleben, Leuten, die dich beeindruckt haben, wo du gesagt hast, ah, damit hätte ich nicht gerechnet?
Also gerechnet habe ich grundsätzlich mit gar nichts. Also ein Erlebnis, was wirklich toll war, war einfach die Türkei. Das hat mich überrascht. Also die extreme Gastfreundschaft und Offenheit der Leute, das war unglaublich. Wurde mir schon davor erzählt, aber es war noch viel krasser, als ich es mir hätte vorstellen können. Da zum Beispiel, ich bin da mal, habe mich mal so ein bisschen verfahren und war irgendwie auf so einer eigentlich gesperrten Autobahn unterwegs. Und dann bin ich da entlang gefahren und auf einmal stehe ich vor einem verschütteten Tunnel. Da dachte ich mir, ja, scheiße. Deswegen stand ich, soll nicht reinfahren. Okay. Bin ich wieder umgedreht. Und dann beim Zurückfahren ist dann da so ein Mann auf der Straße gestanden und hat mir so gewunken und dann dachte ich mir schon, oh nee, was will denn der jetzt so? War erst so ein bisschen genervt, so. Dachte mir, ich will mich jetzt da eigentlich nicht abfacken lassen. Dann bleibe ich aber trotzdem stehen. Und dann war das halt der netteste, gechillteste überhaupt, hat mir dann so mit dem Google-Übersetzer erklärt, was jetzt hier los ist und komm, trink mir erstmal einen Chai natürlich, sehr gut, Wohnmobil geparkt und da haben wir da ewig geratscht, also nur mit dem Google-Übersetzer und hat mir dann Honig geschenkt und seine Frau war auch noch da und das war, also, keine Ahnung, ich habe mich gefühlt wie bei Opa und Oma, so von der Herzlichkeit, also das war irre und von diesen Erlebnissen gab es in der Türkei eben viele. Das war für mich besonders.
Etwas, was dir von Deutschland abgeht? Also jetzt nicht nur Familie und Freunde, sondern einfach so vom Leben in Deutschland.
Ja, muss ich mal sehr genau nachdenken. Ja, ja, Brot, das geht mal ab. Das muss man echt schon sagen. Also so das deutsche Brot, das ist, also kriegt man einfach auch nirgendwo anders in der Qualität.
Und hast du dir schon mal überlegt, auch zum Beispiel, ich finde es ja total spannend momentan, die Lage in der Region, wo du jetzt auch bist oder wo du hinkommst, dass ja zum Beispiel, dass man jetzt plötzlich wieder nach Syrien fahren könnte. Hast du dir das überlegt oder sagst du eigentlich, ich bleibe auf meiner Route und mache ich nicht irgendwelche Abzweigungen oder wäre das schon eine Möglichkeit für dich zu sagen, okay, die Weltgeschichte ändert sich gerade, ich mache irgendwie eine Exkursion, wo ich es nicht hin vorhatte.
Ist das so? Kann man gerade nach Syrien, oder wie? Ja, habe ich.
Ich habe ein
Ja,
Beispiel.
okay.
Es gibt ja, die Lage ändert sich ja überall dauernd. Ja? Also, ich meine, vor 3 Jahren hätte man noch nicht nach Afghanistan
Ja,
können.
das stimmt, ja.
Also.
Also grundsätzlich bin ich da offen für alles. Ja, also ist nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt nach Indien, sondern das ist halt einfach mal so grob die Richtung, in die es mich interessiert, wo ich mal hin möchte. Und auf dem Weg dahin sind einfach viele spannende Länder, die mich auch interessieren. Ja, jetzt speziell Syrien, ich denke, da mache ich keinen Abstecher hin. Das mache ich vielleicht wann anders nochmal. Einfach, weil das jetzt nicht in meine Zeitplanung reinpasst. Wäre aber absolut möglich. Also würde ich keineswegs ausschließen. Ich meine, ich fahre ja auch direkt dran vorbei, mehr oder weniger, wenn ich jetzt wieder zurückfahre nach Georgien. Vielleicht, wenn das wirklich geht und passt, schaue ich mal kurz rein, ja.
Dann kommen wir mal zur dritten großen Mit Milch und Zucker Frage. Bisschen anderes Thema. Und zwar, was bringt dich zum Lachen?
Viel. Also ich würde sagen, ich bin generell sehr begeisterungsfähig. Also kommt so ein bisschen aufs Gemüt drauf an. Ja, also ich habe halt auch ADHS und das beinhaltet halt also auch so diese Hochs und Tiefs und das gilt halt auch emotional. Also wenn es mal gut geht und irgendwie was Witziges passiert ist, dann gehe ich hinaus und keine Ahnung, sehe irgendeinen Schmetterling, der da vorbeifliegt, muss ich allein deswegen schon lachen, weil ich das jetzt toll finde, dass er da vorbeifliegt. Freut mich das, ja. Ich würde sagen, ich sage grundsätzlich lache ich viel. Also merkt man jetzt auch in dem Podcast, habe ich schon das ein oder andere Mal gelacht. Also allein schon eine nett gestellte Frage, so wie du jetzt, kann mir schon ein Lächeln entlocken.
Kannst du gut über dich selbst lachen?
Auf jeden Fall. Also das braucht es auch unbedingt. Sonst wird das ja alles gar nicht funktionieren, so wie ich das hier mache mit der Reise. Also Das ist ja so der Witz an mir, an der Reise und auch an meinem Content hier. Ahnungsloser Typ aus Bayern will Weltreise machen und alles geht ständig schief. Und also das kann mir ja nur Spaß machen, wenn ich es selber lustig finden würde. Ja, ansonsten wäre das ja total traurig und furchtbar, dass ständig alles kaputt ist und so. Ja. Also da muss ich drüber lachen können.
Was sind so Dinge, wo du sagst, so, das würde ich gerne noch, also jetzt persönlich, das würde ich gerne noch erreichen? Also, dass du sagst, ah, ich würde gerne irgendwie gelassener sein bei dem Ganzen oder ah, ich würde gerne noch organisierter sein bei der Reise. Gibt es so persönliches, Persönlichkeitsmerkmale, wo du
Ja,
sagst, ah, da würde ich irgendwie gerne mehr drüber
also ich
wissen?
weiß, was du meinst. Also was mich stört, ich hock sehr viel in meinem Wohnmobil und lenke mich mit irgendwas ab. Ja, und das, obwohl ich ja wirklich die besten Möglichkeiten hätte, mir was anzuschauen, was zu erleben. Also da bin ich auch noch so ein bisschen am rausfinden, was genau mir da fehlt oder wie genau ich das besser hinkriege. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen der Nachteil am Wohnmobilreisen gegenüber einer Backpacking-Reise. Ja, da ist man gezwungen, draußen zu sein, sich mit Leuten zu unterhalten. Und ich bin mir auch sicher, wenn ich diesen Rückzugsort des Wohnmobils nicht hätte, dann gäbe es auch diese extremen Depri-Phasen nicht so, weil ich schon längst wieder mit Leuten im Kontakt wäre. Also, ob das jetzt wirklich so Persönlichkeitsmerkmal ist oder so, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ja, also was ich auf jeden Fall für mich noch erreichen möchte, ich will jetzt ja wirklich mal so von meinem Instagram und YouTube Videos leben können. Also da irgendwie so viel Einnahmen generieren, dass ich wirklich davon die Reise und mein Leben finanzieren kann. Aber das habe ich jetzt eigentlich schon fast erreicht. Also bin kurz davor, dass das klappt. Aber schon viel passiert.
Ich finde es das spannend, dass du sagst, du hast so, du würdest halt gerne mehr raus, weil ich kenne das halt von Kalifornien, wo wir hergezogen sind, habe ich mir auch so, ah, warum sitze ich jetzt zu Hause? Der Strand ist 20 Minuten weg. Ich kann genauso gut an den Strand gehen. Man macht sich selber so einen Druck, so, du musst das jetzt machen, weil andere können das nicht. Also, dass man sich selber auch sehr viel Druck macht, etwas zu tun, weil man hat es auch mal nicht machen können. Weißt du, was ich meine?
Ja, verstehe. Ich glaube, das habe ich jetzt weniger. Also mir geht es eher darum, ich möchte einfach meine Zeit nicht verschwenden und da irgendwie 2 Stunden lang vorm Handy sitzen oder so, total sinnbefreit. Das ist einfach mein Anspruch an mich. Also ich meine, die Lebenszeit hier auf Erden ist ja auch begrenzt. Und da möchte ich schon irgendwie einfach was Schönes damit machen. Und ich habe einfach das Gefühl, dass mir das eher schadet und krieg's aber nicht hin, das halt bleiben zu lassen oder mich wirklich nur mit positiven Dingen zu beschäftigen. Ja. Also die Zeit ist einfach oft nicht optimal genutzt auf der Reise. Ich würde sagen, vielleicht sogar fast die Hälfte der Zeit ist irgendwie blöd versandelt.
Aber ist es nicht auch okay? Ist es nicht auch okay zu sagen, okay, so wie auch wenn du in Deutschland wärst, gibt es auch Zeiten, wo du sagst, okay, da ziehe ich mich jetzt zurück oder brauche einfach die Zeit für mich. Nur weil du woanders bist, ist es ja auch ein gewisser Druck, sich selber zu machen, dass man immer was tun muss.
Ja, gute Frage. Also ich denke, es wäre schon okay zu sagen, ich will jetzt einfach schlafen, ich bin müde oder so. Ich glaube, es ist eher so die Ablenkung durch Social Media und Serien und so, die mich einfach stört. Also ich merke ja auch, es ist oft eine Flucht vor irgendwas. Ja, ich habe jetzt ja keinen Bock, da einfach in Ruhe mich hinzusetzen und mal irgendwie auch, wenn irgendein negatives Gefühl aufkommt, das auszuhalten oder mal zu ergründen, wo kommt es her, sondern lenkt mich brutal viel ab. Ja, das stört mich noch sehr an mir selber. Da ist auf jeden Fall noch massives Optimierungspotenzial.
Ich hätte jetzt ein paar so pragmatische Fragen, ja, so wie das so funktioniert. So, wie
Gern.
ist das mit so Arzt gehen, krank werden, Internet, Länder, wo vielleicht Internet nicht ganz so frei ist, wie wir jetzt sind in Europa? Wie ist das mit Sprachen? Wie ist das mit Geld? Also mit Bargeld haben oder nicht Bargeld haben? Also rein diese ganz pragmatischen Dinge, wie man so auf einer Reise hat.
Ja, was war das alles? Such dir mal eins aus, dann antworte ich da drauf.
Arzt, krank werden.
Ja, Arzt. Einfach auf Google Maps Arzt eingeben und dann geht man da zum nächsten, sagt, hallo, da bin ich. Ich habe hier das und das Problem. Dann sagt er, gut, da kriege ich jetzt bitte Geld von dir, dann zahle ich das und dann reiche ich die Rechnung bei meiner Krankenkasse ein. Ich habe da so eine weltweite Versicherung jetzt, eine private, und kriege das erstattet.
Internet und Google Maps, weil überall ist es ja nicht ganz so frei wie bei uns in Europa jetzt.
Also ich muss sagen, ich habe nirgends so schlechtes Internet gehabt wie in Deutschland, also mal so zur Qualität der Verbindung. Also das war wirklich überall besser, Albanien, Griechenland, Türkei. Ja, frei ist es eigentlich auch überall, außer in der Türkei, da waren einige Dienste gesperrt. Da muss man dann halt mit dem VPN arbeiten, aber es geht auch. Genau, ansonsten einfach, sobald ich ins Land komme, ist so eins der ersten Sachen, die ich mache, dass ich mir eine SIM-Karte kaufe. Oder wenn ich nur kurz da bin, weiche ich auch mal auf eine eSIM aus. Also das ist eigentlich recht einfach. Einfach davor googeln, wo ist so, wo ist da, was der beste SIM-Anbieter. Und wenn ich dann in das Land reinfahre, ich lade dann davor schon die Strecke, weil sobald ich drin bin, habe ich ja kein Internet mehr und fahre dann in der Regel direkt zu dem SIM-Kartenanbieter hin.
Und wie ist es so mit Sprachen und Währungen und Geld und Bargeld und Nicht-Bargeld und wie ist das so?
Also überall kann man eigentlich mit Karte zahlen auch, also viel weiter verbreitet in den meisten Ländern als wie in Deutschland. Also wir akzeptieren keine Kartenzahlung, gibt es eigentlich nirgends mehr. Ansonsten habe ich kaum Bargeld dabei. Also ich heb dann halt einfach am Bankautomat was ab. Da kriege ich ja dann die Landeswährung über meine Kreditkarte. Und ja, Sprachen ist halt schwierig. Also ich habe tatsächlich gelernt, mich ein bisschen mit Händen und Füßen zu verständigen. Das ist das Skill, den habe ich mir zu den letzten 1,5 Jahren angeeignet. Habe ich vor allem viel in der Türkei und Georgien braucht, weil da einfach gerade die ältere Generation kaum Englisch spricht. Und ich natürlich auch einfach kein Georgisch und so kann. Also so die Basics, ja, nein, danke, das habe ich dann schon schnell drin, aber damit kommt man auch schon recht weit.
Professor hat immer gesagt, man spricht eine Sprache, wenn man guten Tag, bitte, danke und ein Bier bitte bestellen kann.
Ja, also damit kriegt man auch fast alles hin.
Ich kann noch ein ganz ein anderes Thema anschneiden, nämlich noch quasi bevor du weggefahren bist. Was war so die Reaktion von deinem Umfeld? Haben die gesagt, ja, super logischer nächster Schritt, dass du mit einem 50 Jahre alten Wohnmobil nach Indien fährst? Oder waren die eher verhalten? Oder wie waren die Reaktionen?
Also für meine Freunde fand das eigentlich jeder eine tolle Idee. Also ich habe überhaupt recht früh schon das erzählt, dass ich die Idee habe, das zu machen. Und das, denke ich, war eine recht gute Sache, weil ich dadurch einfach viel Input bekommen habe. Ja, also auch dann mit vielen Leuten connected worden bin, die sowas Ähnliches auch schon mal gemacht haben oder vorhatten oder wen kennen. Und da gibt es ja wirklich viel zu organisieren und zu machen und Auslandsfirma braucht man und dies und jenes. Und so war das aber ganz gut. Also mein so Freundesumfeld hat da übrigens sehr positiv darauf reagiert. So, meine Eltern, die waren erst einmal so ein bisschen schockiert, dachten sich, was ist denn jetzt los? Ich glaube, die Mama, die hat es dann schon ganz gut gefunden, aber der Papa, der versteht halt nicht so ganz, was das soll. Also der ist so ein bisschen der Meinung, das bringt ja nichts, ja, weil der ist halt so ein bisschen das Gegenteil von mir. Also so Reisen, das mag er gar nicht, der hat zwar auch ein Wohnmobil, aber ein Beispiel, bis nach Hannover hat er mich besucht mit der Mama, aber Mama wollte dann noch nach Sylt fahren, das war dann schon zu weit weg von zu Hause. Das haben wir lieber wieder umgedreht. Ja, und jetzt will da der Bruder nach Afghanistan fahren und so. Das kann er natürlich gar nicht nachvollziehen. Und außerdem ist ihm halt auch so Sicherheit sehr wichtig, ja. Also es muss abgesichert sein und so lieber bleibt man in der Komfortzone und da ist ja jetzt meine Reise das komplette Gegenteil davon. Ich glaube, das fällt ihm ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen. Also der ist da auch immer nur nicht so ganz begeistert. Ja, aber ansonsten war da wirklich viel Unterstützung und Support da, auch bei der Planung und Umsetzung dann.
Warst du immer schon abenteuerlustig?
Auf jeden Fall.
Zum Beispiel.
Hab's als Kind schon geliebt, da im Wald Staudämme zu bauen und Baumhaus zu bauen. Und dann habe ich recht früh schon so ein Kindermoped gehabt, mit dem bin ich dann da über die Felder geheizt. Und also es musste immer schon wild sein und weit weg. Und das hat mir immer schon Spaß gemacht. Ja. Hab's ja vorher schon erzählt, auch diese Wohnmobiltouren mit meinem Opa als Kind, das hat mir einfach schon Spaß gemacht. Also das war schon immer was, was ich cool fand. So, also dieses Konzept mit dem Wohnmobil, aber auch eben fremde Länder zu erkunden. Also gut, war jetzt in dem Fall vielleicht nur Österreich, aber als Kind ist das ja auch schon sehr weit weg.
Fremd
Ja.
genug. Auch sehr fremd.
Ja. Ja. Ja, also ich weiß schon, wo es herkommt alles. Ne? Also so Wohnmobil war immer schon da in meinem Leben. Abenteuer auch immer schon. Und selbst so dieses Influencer-Ding, auch wenn das irgendwie ich so nie gemacht hätte, gesagt habe, so, ich will jetzt Influencer werden, aber Ich fand es immer schon lustig, einfach andere zu unterhalten. Ja, also ich habe so eine Entertainer-Persönlichkeit. Ich habe ja immer mal wieder so kurze, depperte Videos gemacht und in unsere Landjugendgruppe reingeschickt oder so. Also jetzt also im Nachhinein ist mir klar, das waren schon so die ersten Influencer-Anwandlungen quasi, auch wenn ich das überhaupt nicht so wahrgenommen habe.
Hat sich abgezeichnet.
Ja.
Stell dir mal die letzte große mit Milch und Zuckerfrage. Und zwar reisen wir in die Zukunft. Es ist das Jahr 2030. Es sind 5 Jahre vergangen. Wenn du auf die letzten 5 Jahre zurückschaust, in dem Fall, was ist im besten Fall in deinem Leben passiert?
Ja, also ich würde mal sagen, ich habe irgendwo jemand gefunden, der einmal mein Dudo komplett schweißt und neu lackiert und der ist in einem 1A-Zustand. Ja, dann würde ich sagen, war ich damit in Südostasien noch nach Indien, bin vielleicht idealerweise da mit dem Schiff nach Japan übergeschippert, war da noch eine Zeit lang und dann habe ich die Panamericana gemacht, war einmal von Nord nach Südamerika gefahren oder so. Und vielleicht bin ich dann jetzt gerade in Afrika und denke mir aber, oh, jetzt irgendwie bin ich genug gereist, jetzt fahren wir vielleicht mal heim. So. Idealerweise hätte ich vielleicht auch irgendwo mal wen kennengelernt, eine Frau, die mich auf meinen Reisen begleiten möchte. Und dann könnten wir jetzt langsam auch mal eine Familie planen.
Auf der Reise.
Vielleicht, ja.
Ist groß genug eigentlich der Wohnwagen, Wohnmobil.
Ja, also, ja. Also, wir sind schon eine Zeit lang mal zu zweit gefahren. Ich habe in Griechenland auch jemand kennengelernt, die mich dann begleitet hat ein bisschen. Also, das hat hervorragend funktioniert. Da ist ja, ich habe ja auch da so eine große Sitzbank hier. Also, mir gegenüber könnte jetzt auch noch jemand sitzen und so. Das Bett ist breit genug, 1,40. Also, zu zweit, da geht es auf jeden Fall gut hier drin. Ob dann da noch allzu viele Kinder dazukommen müssen, das weiß ich jetzt nicht, aber hätte drei Schlafplätze zumindest.
Und jetzt bist du bisher 5 Jahre durch die Welt gefahren. Bist du dazwischen irgendwann mal auf Besuch nach Deutschland zurückgekommen oder eher nicht so?
Doch, doch, doch. Also allein jetzt im Juli heiratet mein Bruder. Da werde ich auf jeden Fall zurückfliegen. Da muss ich mal nur schauen, wo ich mein Wohnmobil dann stehen lassen kann. Ich möchte auf jeden Fall regelmäßig Besuche in Deutschland einlegen. Also das tut mir gut. Definitiv. Ich könnte mir sogar perspektivisch vorstellen, zwei Wohnmobile zu haben. Also ein Düdo, der irgendwo in der Welt steht und noch einen Zweit-Düdo, der dann in Deutschland steht und mit dem ich dann da in Deutschland meine Freunde und Family besuche. Und gerade auf was ich Bock habe, wohne ich halt entweder im einen oder im anderen Düdo.
Also, aber dann schon wieder ein Dido.
Unbedingt. Will nichts anderes mehr. Bin begeistert.
Und wenn jetzt Menschen zuhören und sagen, bah, also da war ich auch schon in der Gegend und das finde ich super. Und worüber würdest du dich freuen, was du Input von anderen bekommst noch? Was wäre für dich so ein guter Input oder wo du sagst, also ich brauche jetzt nicht die 27. Kirche oder Moschee, die ich mir anschauen soll, sondern was sind so Tipps, die du gern hast auch von anderen?
Also was ihr auf jeden Fall gern habt, das sind tolle Tipps in der Natur. Also sowas wie irgendwelche heißen Quellen oder schöne Wanderroute. Das interessiert mich, da fahre ich auch immer hin. Schöne Stellplätze ganz besonders, das sind einfach wertvolle Tipps für mich, wenn jemand sagt, da fährst hin, da fühlst dich wohl am See, geil. Ja, genau, sowas wie hier Kirchen anschauen, also überhaupt Städte ist gar nicht meins. Auch so ein Ding, warum ich mich in Tiflis einfach unwohl gefühlt habe. Und ich gerade merke, warum es jetzt gerade, wo ich jetzt speziell hier stehe, warum es mir da so gut geht. Ich schaue da, oh gut, jetzt ist es dunkel, aber wenn es hell wäre, sehe ich das Meer und grüne Wiese und blauen Himmel. Das ist einfach traumhaft, da fühle ich mich wohl. Und wenn ihr aus dem Fenster schaut, da sehe ich ja Betonkirche, oder selbst wenn es eine schöne Kirche ist, will ich nicht sehen. Ich will Pflanzen sehen. Ja.
Und wenn jemand ein passionierter Bastler ist für Autos, irgendwo und sagt, ich will jetzt gerne da basteln und zusammenschrauben und reparieren und tun, würdest du sagen, klar, da komme ich hin, um so dein Düdo zu reparieren und anzumalen und zu schweißen und so?
Auf jeden Fall, sowieso. Also, wenn jemand weiß, irgendwo Türkei, Georgien, Iran, sonst wo, der da Bock drauf hat, einmal alles schweißen und komplett neu lackieren, da fahre ich hin. Und dann bleibe ich da auch gern 1, 2 Monate, bis das erledigt ist, das Projekt. Aber also genau so eine Person suche ich noch, die auf diese Karosseriearbeiten hier Bock hat, weil das bräuchte ich da schon mal.
Dann würde ich sagen, für heute sind wir am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank. Ist schnell vergangen, muss ich sagen.
Ja, war angenehm mit euch. Hat Spaß gemacht.
Also falls jetzt wirklich jemand sagt, so, hey, Ich würde mich mal bei dir melden. Wo findet man dich? Also so famous last words. Was würdest du den Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben?
Also auf YouTube und Instagram und auch TikTok bin ich der Mucho Gustl, so wie Mucho Gusto, daraus ist der Name entstanden, weil ich heiße ja Gustl, deswegen Mucho Gustl. Und genau, auf Instagram könntest du mir einfach eine Nachricht schreiben. Ich lese alle Nachrichten. Du könntest mir auch eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse, die ist bei YouTube hinterlegt und bei Instagram auch, wenn euch das lieber ist.
Dann bleibt es mir noch, uns bei dir zu bedanken für die Zeit und für den Einblick in dein Leben und für das Teilhaben an deiner Reise. Und ja, wir hoffen, du hältst uns am Laufenden. Und wenn du dann mal in Indien angekommen bist, dann wollen wir gerne ein Update, was zwischen Zypern und Indien so passiert ist.
Ja, das kriegt's auf jeden Fall.
Super. Also noch alles Liebe und alles Gute, gute Reise. Und wer unsere anderen Folgen anhören will, von mit Mich und Zucker, wir haben auch schon über Vanlife gesprochen und viel über das Reisen, findet das auf allen gängigen Podcast-Plattformen und unter www.mitmichundzucker.at.